Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Baron Trumps wundervolle Reise in die hohle Erde. Familie Donald J. Trump, Prophezeiung von vor 130 Jahren. Geschrieben von Ingersoll Lockwood. Übersetzt von Andreas M.B. Groß. Gelesen von Andreas Köhler. Biografische Anmerkungen zu Wilhelm Heinrich Sebastian von Trump, gemeinhin kleiner Baron Trump genannt. Da die zweifelnden Tomase bei allen Gelegenheiten mit besonderem Vergnügen in der Art von Springteufeln auftauchen, ist es vielleicht gut, ihnen in diesem speziellen Fall den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem man beweist, dass Baron Trump ein echter Baron war und nicht nur ein gedanklicher Baron. Die Familie war ursprünglich eine französische Hugenottenfamilie, der La Trompe, die nach der Aufhebung des Edikts von Nantes im Jahre 1685 nach Holland flüchtete, wo ihr Oberhaupt den Namen Van der Trump annahm, so wie viele andere französische Protestanten ihre Namen ins Niederländische übertrugen. Einige Jahre später wurde Niklas van der Tromp auf Einladung des Kurfürsten von Brandenburg dessen Untertan und erwarb ein großes Gut in der Provinz Pommern, wobei er erneut seinen Namen änderte, diesmal in von Tromp. Der kleine Baron, so genannt wegen seiner zierlichen Statur, wurde irgendwann in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts geboren. Er war der letzte seiner Rasse in direkter Linie, obwohl Cousins von ihm heute bekannte pommersche Adlige sind. Er begann seine Reisen in einem unglaublich frühen Alter und füllte sein Schloss mit solch merkwürdigen Gegenständen, die er hier und da in den weit entfernten Ecken der Welt aufhob, dass die einfältige Bauernschaft ihn halb als Wichtigtuer und halb als Zauberer ansah. Daher das Wachstum der vielen Mythen und fantasievollen Geschichten über diesen unermüdlichen Weltenbummler. Das Datum seines Todes kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, aber so viel kann man sagen. Unter den Porträts pommerscher Persönlichkeiten, die im Stettiner Rathaus hängen, befindet sich eines, das einen Mann von niedriger Statur und mit einem viel zu großen Kopf für seinen Körper zeigt. Er ist in ein ausgefallenes Kostüm gekleidet und hält in der linken Hand ein groteskes Bildnis aus Elfenbein, das kunstvoll geschnitzt ist. Das breite Gesicht ist voller Intelligenz und die großen grauen Augen leuchten mit einem gutmütigen, aber neugierigen Blick, der immer die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die rechte Hand des Mannes ruht auf dem Rücken eines Hundes, der auf einem Tisch sitzt und mit einer Würde herausschaut, die zeigt, dass er wusste, dass er für ein Porträt sitzt. Wenn ein Besucher den Führer fragt, wer dieser Mann ist, bekommt er immer zur Antwort: "Ach, das ist der kleine Baron." Aber welcher kleine Baron? Das ist die Frage. Warum kann es nicht der berühmte Wilhelm Heinrich Sebastian von Trump sein, im Volksmund kleiner Baron Trump genannt, und sein wunderbarer Hund Bulger? Kapitel 1. Bulger ist von der Anhänglichkeit der Dorfhunde und der Anmaßung der Hauskatzen sehr genervt. Seine Gesundheit leidet darunter und er fleht mich an, wieder auf Reisen zu gehen. Ich willige bereitwillig ein, denn ich hatte über die Welt innerhalb einer Welt in einem muffigen alten Schriftstück gelesen, geschrieben von dem Gelehrten Don Fum. Abschließende Gespräche mit dem älteren Baron und der gnädigen Baronin, meiner Mutter. Bulger war ganz und gar nicht er selbst, liebe Freunde. Da war ein lustloser Blick in seinen Augen und sein Schwanz reagierte nur mit einem halbherzigen Wedeln, wenn ich mit ihm sprach. Ich sage halbherzig, denn ich hatte immer die Vorstellung, dass das andere Ende von Bulgers Schwanz an seinem Herzen befestigt war. Auch sein Appetit war mit seinen Launen geschwunden und er tat selten mehr, als an dem leckeren Essen zu schnuppern, das ich ihm vorsetzte, obwohl ich versuchte, ihn mit gebratener Hühnerleber und gerösteten Hahnenkämmen, zwei seiner Lieblingsspeisen, zu verführen. Offensichtlich ging ihm etwas durch den Kopf, und doch kam es mir nie in den Sinn, was dieses etwas war. Denn um ehrlich zu sein, war es etwas, das ich ausgerechnet dort nie zu finden geglaubt hätte. Möglicherweise hätte ich an einem früheren Tag herausgefunden, worum es sich handelte, wenn ich nicht gerade zu dieser Zeit sehr beschäftigt gewesen wäre, zu beschäftigt sogar, um irgendjemandem viel Aufmerksamkeit zu schenken, selbst meinem lieben vierfüßigen Ziehbruder. Wie Sie sich vielleicht erinnern, liebe Freunde, ist mein Gehirn ein sehr aktives. Und wenn ich mich einmal für ein Thema interessiere, kann Schloss Tramp selbst Feuer fangen und brennen, bis die Beine meines Stuhls verkohlt sind, bevor ich den Lärm und die Verwirrung höre oder sogar den Rauch rieche. Zur Zeit von Bulgers Niedergeschlagenheit war der ältere Baron durch die Freundlichkeit eines alten Schulfreundes in den Besitz eines Manuskripts aus dem 15. Jahrhundert gekommen, das aus der Feder eines nicht weniger berühmten Denkers und Philosophen stammte als des gelehrten Spaniers Don Constantino Bartolomeo Strefolo Fit Gegunerius Fum, unter Gelehrten allgemein als Don Fum bekannt, mit dem Titel »Eine Welt innerhalb einer Welt«. In diesem Werk stellte Don Fum die wunderbare Theorie auf, dass es allen Grund zu der Annahme gibt, dass das Innere unserer Welt bewohnt ist. Dass, wie bekannt, dieser riesige Erdball nicht fest ist, im Gegenteil, er ist an vielen Stellen ganz hohl. Dass vor ewigen Zeiten schreckliche Unruhen auf seiner Oberfläche stattgefunden haben und die Bewohner dazu getrieben haben, Zuflucht in diesen riesigen unterirdischen Kammern zu suchen, die in der Tat so riesig sind, dass sie den Namen »Eine Welt innerhalb einer Welt« verdienen. Dieses Buch mit seinen zerknitterten, zerrissenen und von der Zeit befleckten Blättern, die den Geruch von Gewölben und wurmzerfressenen Truhen verströmten, übte eine eigentümliche Faszination auf mich aus. Den ganzen Tag lang und oft bis tief in die Nacht saß ich über den muffigen und schimmeligen Seiten und vergaß die Welt an der Oberfläche, während ich mit dem Senkblei der Gedanken diese unterirdischen Tiefen erkundete und mit dem Auge und Ohr der Fantasie die Bewohner darin betrachtete und ihnen zuhörte. Während ich so beschäftigt war, saß Bulger am liebsten auf einem malerisch bestickten Lederkissen, das ich auf einer meiner Reisen aus dem Orient mitgebracht hatte und das nun am Ende meines Arbeitstisches in der Nähe des Fensters lag. Von diesem Aussichtspunkt aus hatte Bulger einen umfassenden Blick auf den Park und die Terrasse sowie auf die Auffahrt zur Einfahrt. Nichts entging seinem wachsamen Auge. Hier saß er Stunde um Stunde und vergnügte sich, indem er das Kommen und Gehen aller möglichen Leute beobachtete, von den Händlern mit Krimskrams bis zu den vornehmsten Leuten der Grafschaft. Eines Tages wurde meine Aufmerksamkeit dadurch erregt, dass er plötzlich von seinem Kissen heruntersprang und ein leises, missmutiges Knurren von sich gab. Ich schenkte dem wenig Beachtung, aber zu meiner Überraschung geschah es am nächsten Tag um dieselbe Stunde wieder. Meine Neugierde war nun gründlich geweckt. Und indem ich Don Fums muffiges Manuskript weglegte, eilte ich zum Fenster, um die Ursache von Bulgers Verärgerung zu erfahren. Und siehe da, das Geheimnis war gelüftet. Da stand ein halbes Dutzend Straßenköter, die den Pächtern der fürstlichen Ländereien gehörten, schauten zum Fenster hinauf und versuchten durch ihr Bellen und ihre Eskapaden Bulger zum ausgelassenen Herumtollen zu verführen. Liebe Freunde, muss ich euch versichern, dass diese Vertraulichkeit dem Bulger äußerst widerwärtig war? Ihre Unverschämtheit war ein wenig mehr, als er ertragen konnte. Ich läutete meine Glocke und wies meinen Diener an, sie zu verjagen, woraufhin Bulger einwilligte, seinen Platz am Fenster wieder einzunehmen. Am nächsten Morgen, als ich mich gerade zu einer ausgiebigen Lektüre niedergelassen hatte, wurde ich beinahe von Bulger aufgeschreckt, der mit feurig blitzenden Augen und vor Wut gefletschten Zähnen ins Zimmer sprang. Er griff nach dem Rock meines Morgenmantels und zerrte wie wild daran, was bedeutete: Leg dein Buch beiseite, kleiner Meister, und folge mir. Ich tat es. Er führte mich die Treppe hinunter, über den Flur und in das Esszimmer, und da wurde mir dieser neue Grund für seine Unzufriedenheit sehr deutlich. Um seinen silbernen Frühstücksteller gruppiert saßen eine uralte, gescheckte Katze und vier Kätzchen, die alle seelenruhig an seinem Frühstück naschten oder schleckten. Als er zu mir aufsah, stieß er ein scharfes, klagendes Heulen aus, so als wollte er sagen: Da, kleiner Meister, sieh dir das an! Ist es nicht genug, um die Geduld eines Heiligen zu erschüttern? Kannst du dich wundern, dass ich nicht glücklich bin mit all diesen unangenehmen Dingen, die mir widerfahren? Ich sage dir, kleiner Meister, es ist zu viel für Fleisch und Blut, um es zu ertragen. Das dachte ich auch und tat alles in meiner Macht Stehende, um meinen unglücklichen kleinen Freund zu trösten. Aber stellen Sie sich vor, wie überrascht ich war, als ich in mein Zimmer kam und ihm befahl, sich auf sein Kissen zu setzen, und er sich weigerte zu gehorchen. Es war etwas Außergewöhnliches und brachte mich zum Nachdenken. Er bemerkte dies und gab ein freudiges Bellen von sich, dann stürzte er in mein Schlafgemach. Er war einige Augenblicke weg und kam dann mit einem Paar orientalischer Schuhe im Maul zurück, die er mir zu Füßen legte. Wieder und wieder verschwand er und kam jedes Mal mit einem Kleidungsstück im Maul zurück. In wenigen Augenblicken hatte er ein komplettes orientalisches Kostüm vor meinen Augen auf den Boden gelegt. Und glaubt mir, liebe Freunde, es war der gleiche Anzug, den ich auf meinen letzten Reisen in fernen Ländern getragen hatte, als er und ich auf der Insel Gogula, dem Land der runden Körper, Schiffbruch erlitten hatten. Was hatte das alles zu bedeuten? Nun, dies, um sicher zu sein. Kleiner Meister, kannst du deinen lieben Bulger nicht verstehen? Er ist dieses langweiligen und geistlosen Daseins überdrüssig. Er ist müde von der zunehmenden Anhänglichkeit dieser Mischlingsflöhe der Nachbarschaft und von der Dreistigkeit dieser Küchentiger und ihrer Familien. Er fleht dich an, aus diesem Leben der Trägheit und Untätigkeit auszubrechen und für die Ehre der Tramps wieder auf und davon zu sein. Ich beugte mich hinunter, schlang meine Arme um meinen lieben Bulger und rief aus: Ja, ich verstehe dich jetzt, teurer Gefährte, und ich verspreche dir, dass wir, bevor dieser Mond sich gefüllt hat, Schloss Tramp noch einmal den Rücken kehren werden, auf und davon auf der Suche nach den Portalen zu Don Fums Welt innerhalb einer Welt. Als Bulger diese Worte hörte, brach er in das wildeste, aberwitzigste Bellen aus und hüpfte hin und her, als ob sich plötzlich der Geist des Schabernacks in seinem Herzen eingenistet hätte. Inmitten dieses verrückten Treibens klopfte es leise an meine Zimmertür, was mich veranlasste zu rufen: Ruhe, Ruhe, guter Bulger, es klopft jemand. Ruhe, sage ich. Es war der alte Baron. Mit düsterer Miene und stattlichem Schritt trat er vor und nahm neben mir auf dem Baldachin Platz. Willkommen, verehrter Vater, rief ich aus, als ich seine Hand nahm und sie an meine Lippen führte. Ich war gerade im Begriff, euch aufzusuchen. Er lächelte und sagte dann: Nun, kleiner Baron, was hältst du von Don Fums Welt innerhalb einer Welt? Ich denke, mein Herr, antwortete ich, dass Don Fum recht hat, dass es eine solche Welt geben muss, und mit eurer Einwilligung habe ich die Absicht, mich in aller gebotenen Eile auf die Suche nach ihrer Pforte zu machen, sobald meine liebe Mutter, die gnädige Baronin, ihr Herz dazu bringen kann, sich von mir zu trennen. Der ältere Baron schwieg einen Augenblick und fügte dann hinzu: Kleiner Baron, so sehr es deiner Mutter und mir auch graut, wenn wir daran denken, dass du wieder einmal nicht unter dem sicheren Schutz dieses ehrwürdigen Daches sein wirst, dessen moosbewachsene Ziegel so viele Generationen der Tramps beherbergt haben, so dürfen wir in dieser Sache doch nicht egoistisch sein. Der Himmel bewahre uns davor, dass ein solcher Gedanke unsere Seelen bewegt, dich aufzuhalten. Die Ehre unserer Familie, dein Ruhm als Entdecker fremder Länder in fernen Winkeln der Erde rufen uns auf, stark zu sein. Deshalb, mein lieber Junge, mach dich bereit und zieh noch einmal los auf der Suche nach neuen Wundern. Die Karte des gelehrten Don Fum wird dir wie ein sicherer und treuer Ratgeber zur Seite stehen. Erinnere dich, kleiner Baron, an das Motto der Tramps: Per ardua ad astra. Das heißt, Der Weg zum Ruhm ist mit Fallstricken und Gefahren gepflastert. Aber der tröstliche Gedanke wird mir immer bleiben, dass, wenn deine scharfe Intelligenz versagt, Bulgers untrüglicher Instinkt da sein wird, um dich zu führen. Als ich mich bückte, um dem älteren Baron die Hand zu küssen, betrat die gnädige Baronin den Raum. Bulger beeilte sich, sich auf seine Hinterbeine zu erheben und ihr zum Zeichen des respektvollen Grußes die Hand zu lecken. Die Tränen drückten hart gegen ihre Augenlider, aber sie hielt sie zurück und umschlang meinen Hals mit ihren liebevollen Armen und drückte mir so manchen Kuss auf Wangen und Stirn. »Ich weiß, was das alles bedeutet, mein lieber Sohn«, murmelte sie mit dem traurigsten Lächeln. »Aber es soll nie gesagt werden, dass Gertrude Baronin von Tramp ihrem Sohn im Wege stand, dem Familienwappen neuen Ruhm hinzuzufügen. Geh, geh, kleiner Baron, und der Himmel wird dich zu gegebener Zeit sicher in unsere Arme und in unsere Herzen zurückbringen.« Bei diesen Worten stieß Bulger, der dem Gespräch mit gespitzten Ohren und funkelnden Augen zugehört hatte, einen langen Freudentaumel aus, sprang dann auf meinen Schoß und bedeckte mein Gesicht mit Küssen. Danach ließ er seinem Glück in einer Reihe von ohrenbetäubenden Bällen und einer Reihe der verrücktesten Sprünge freien Lauf. Es war einer der glücklichsten und prächtigsten Tage seines Lebens, denn er fühlte, dass er einen beträchtlichen Einfluss darauf ausgeübt hatte, meinen Entschluss, noch einmal auf Reisen zu gehen, auf den Punkt zu bringen. Und nun schallte das Getrappel eiliger Füße und das laute Gemurmel besorgter Stimmen durch die Gänge des Schlosses, während ich drinnen und draußen immer wieder den Ruf hörte, der mal geflüstert und mal laut ausgesprochen wurde. »Der kleine Baron macht sich bereit, das Haus wieder zu verlassen.« Bulger rannte hin und her, um alles zu begutachten und alle Vorbereitungen zu notieren, und ich konnte sein freudiges Bellen hören, wenn irgendein vertrauter Gegenstand, den ich auf meinen früheren Reisen benutzt hatte, aus seinem Versteck gezogen wurde. 20-mal am Tag kam meine liebe Mutter in mein Zimmer, um mir einen guten Rat zu geben oder eine wertvolle Warnung zu wiederholen. Es schien mir, dass ich sie noch nie so ruhig, so stattlich, so liebenswert gesehen hatte. Sie war sehr stolz auf meinen großen Namen, und es waren in der Tat alle Männer, Frauen und Kinder im Schloss. Wäre ich nicht so davongekommen, wie ich es tat, hätte man mich buchstäblich mit Freundlichkeit umgebracht und Bulger mit Süßigkeiten erschlagen. Kapitel 2 Don Fums geheimnisvolle Wegbeschreibung. Bulger und ich brechen nach Petersburg auf, um von dort aus nach Archangelsk weiterzureisen. Die Geschichte unserer Reise bis nach Illich auf dem Illich. Iwan der Fuhrmann. Wie wir uns auf der Suche nach den Portalen zur Welt innerhalb einer Welt nach Norden durchschlugen. Iwans Drohung. Bulgers Misstrauen gegenüber dem Mann und andere Dinge. Nach dem Manuskript des gelehrten Don Fum befanden sich die Portale zur Welt in der Welt irgendwo in Nordrussland. Möglicherweise, so dachte er, nach allen Anhaltspunkten irgendwo am Westhang des oberen Urals. Aber der große Denker konnte sie nicht mit Genauigkeit lokalisieren. »Das Volk wird es dir sagen«, war der geheimnisvolle Satz, der immer wieder auf den verschimmelten Seiten dieser wunderbaren Schrift auftauchte. »Das Volk wird es dir sagen.« »Ah«, aber welches Volk wird gelehrt genug sein, mir das zu sagen, war die hirnzermürbende Frage, die ich mir stellte, schlafend und wach, bei Sonnenaufgang, bei Mittag und bei Sonnenuntergang, beim Krähen des Hahns und in den stillen Stunden der Nacht. »Die Leute werden es dir sagen«, sagte der gelehrte Don Fum. »Ah, aber welches Volk wird mir sagen, wo ich die Tore zur Welt in der Welt finde?« Bisher hatte ich auf meinen Reisen ein halb orientalisches Gewand gewählt, sowohl wegen seiner Pittoreske als auch wegen seiner Leichtigkeit und Wärme. Aber nun, da ich im Begriff war, für einige Monate ganz Russland zu durchqueren, beschloss ich, die russische Nationaltracht anzuziehen. Denn da ich Russisch fließend sprach, wie eine ganze Reihe von lebenden und toten Sprachen, würde ich dadurch in die Lage versetzt werden, zu kommen und zu gehen, ohne ständig meinen Pass vorzuzeigen oder meine Gedankengänge ständig durch neugierige Reisegefährten stören zu lassen. Eine sehr wichtige Sache für mich, denn mein Verstand besaß die außerordentliche Fähigkeit, jede Aufgabe, die ihm von mir gestellt wurde, automatisch auszuarbeiten, vorausgesetzt, er wurde nicht plötzlich durch irgendeine lächerliche Unterbrechung aus der Bahn geworfen. So war ich zum Beispiel eines Tages kurz davor, das Perpetuum mobile zu entdecken, als die gnädige Baronin plötzlich die Tür öffnete und mich fragte, ob ich in letzter Zeit die Nägel meiner großen Zehen geschnitten hätte, da sie beobachtet hatte, dass ich in mehreren Paaren meiner besten Strümpfe Löcher aufwies. Es war etwa Mitte Februar, als ich von Schloss Tramp aufbrach und ich reiste Tag und Nacht, um Petersburg bis zum 1. März zu erreichen, denn ich wusste, dass die Staatsbahnen diese Stadt in der ersten Woche des Monats in Richtung Weißes Meer verlassen würden. Bulge und ich waren beide bei bester Gesundheit und guter Laune und die Müdigkeit der Reise machte sich nicht im geringsten bemerkbar. In dem Moment, in dem ich in der russischen Hauptstadt ankam, bat ich den Kaiser um die Erlaubnis, in einen der Staatsbahnen einsteigen zu dürfen, was auch gnädigerweise gewährt wurde. Unsere Route verlief mehrere Tage lang fast direkt nach Norden, bis wir am Ende unserer Reise die Ufer des Ladoga-Sees erreichten. Diesen überquerten wir auf dem Eis mit unseren Schlitten, ebenso wie einige Tage später den Onega-See. Von dort ging es wieder auf dem Landweg weiter, bis wir die Onega-Bucht erreichten, die wir ebenfalls auf dem Eis überquerten und so die gleichnamige Station erreichten, wo wir einen Tag lang anhielten, um unseren Pferden eine wohlverdiente Pause zu gönnen. Von hier aus ging es in gerader Linie über die Schneefelder nach Archangelsk, einem wichtigen Handelsposten am Weißen Meer. Da dies das Ziel des Regierungszuges war, trennte ich mich nach ein paar Tagen angenehmen Aufenthalts im Regierungshaus von seinem Kommandanten und machte mich auf den Weg, nur begleitet von meinem treuen Bulger und zwei Dienern, die mir vom kaiserlichen Kommissar zugeteilt worden waren. Mein Kurs führte mich nun die Dwina hinauf, bis nach Solwitschikotsk. Von dort ging es weiter über die zugefrorenen Wasser der Vitschekta bis zum Regierungsposten Jarensk. Und von hier aus ging es weiter nach Osten, bis uns unsere tapferen Pferdchen in das malerische Dorf Illich am Illich gezogen hatten. Hier mussten wir unsere Schlitten verlassen, denn der Schnee war wie von Zauberhand verschwunden und gab weite Blicke auf grüne Felder frei, die in wenigen Tagen von der Maisonne mit Blumen und süßen Sträuchern übersät wurden. In Illich musste ich die beiden treuen Regierungsbeamten, die mich von Archangelsk aus begleitet hatten, aus meinem Dienst entlassen, denn sie hatten nun den westlichsten Punkt erreicht, den sie zu besuchen beauftragt waren. Ich war ihnen sehr zugetan, und Bulger auch, und nach ihrer Abreise hatten wir beide das Gefühl, zum ersten Mal unter Fremden in einem fremden Land zu sein. Aber es gelang mir, einen vertrauenswürdigen Fuhrmann, Ivan mit Namen, zu engagieren, der mit mir einen Vertrag für einen guten Lohn abschloss, um mich 100 Meilen weiter nach Norden zu bringen.
»Aber keinen Schritt weiter, kleiner Baron«, sagte der Bursche hartnäckig.
Ich befand mich nun wirklich am Fuße des Nordurals, denn die felsigen Kämme und schneebedeckten Gipfel waren in voller Sicht. Ich warf viele wehmütige Blicke hinauf zu den wilden Regionen, die von ihren steilen Wänden und Brüstungen eingeschlossen waren, zottelig und mit schwarzen Kiefern bewachsen, denn eine leise, geheimnisvolle Stimme flüsterte in mein inneres Ohr, dass ich irgendwo in dieser schrecklichen Wildnis eines Tages an die Pforte der Welt in der Welt gelangen würde. Trotz allem, was ich tun konnte, empfand Bulger eine heftige Abneigung gegen Ivan und Ivan gegen ihn. Und wäre der Handel nicht zustande gekommen und das Geld nicht bezahlt worden, hätte ich mich nach einem anderen Fuhrmann umsehen müssen. Und doch wäre es töricht gewesen, denn Ivan hatte zwei ausgezeichnete Pferde, wie ich auf den ersten Blick sah, und außerdem kümmerte er sich bestens um sie, striegelte sie bei jedem Posten, bis sie ganz trocken waren und dachte nicht an sein eigenes Abendessen, bevor sie getränkt und gefüttert waren. Auch sein Wagen war ganz neu und solide gebaut und gut mit weichen Decken ausgestattet, alles in allem so bequem, wie man einen Wagen machen kann, der keine anderen Federn hat als die beiden langen Holzstützen, die von Achse zu Achse reichen. Sie waren zwar etwas elastisch, aber ich konnte bemerken, dass Bulger nicht allzu gern in diesem merkwürdigen Gefährt mit seinem rasselnden Gang diese Bergstraßen hinauf und hinunter fuhr und oft um Erlaubnis bat, herauszuspringen und zu Fuß zu folgen. Endlich meldete Ivan, dass alles zum Aufbruch bereit sei. Und obwohl ich meine Abreise von Illich auf dem Illich gerne so ruhig wie möglich vollzogen hätte, erschien doch das ganze Dorf, um uns zu verabschieden. Ivans Familie, Vater, Mutter, Schwestern und Brüder, Frau und Kinder, Onkel und Tanten und Cousins und Cousinen zu Dutzenden,
die allein schon genug Leute für eine kleine Stadt ausmachen. Sie jubelten und schwenkten ihre Halstücher, Bulger bellte und ich lächelte und zog meine Mütze mit der ganzen Würde eines Tramp.
Und so kamen wir endlich von Illich auf dem Illich weg. Iwan auf der Droschke und Bulger und ich hinten, dicht beieinander sitzend, wie zwei Brüder, die wir waren, zwei Brüste mit einem einzigen Herzschlag und zwei Gehirne, die mit demselben Gedanken beschäftigt waren, dass wir bei Schwierigkeiten oder plötzlichen Überfällen, bei versteckten Gefahren oder kühnen und offenen Angriffen zusammenstehen und zusammen untergehen sollten. So manches Mal, wenn Iwans Pferde die lange Bergstraße hinaufkrochen und ich auf dem breit gepolsterten Sitz des Tarantasses mit einer Decke als Kopfkissen lag, ertappte ich mich dabei, dass ich unbewusst die geheimnisvollen Worte von Don Fum wiederholte. Das Volk wird es dir sagen. Das Volk wird es dir sagen. Die Straßen waren so steil, dass wir an manchen Tagen nicht mehr als 5 Meilen schafften. Und an anderen mussten wir mehrere Stunden anhalten, um Iwan die Möglichkeit zu geben, seinen Pferden die Hufe anzuziehen, die Achsen zu schmieren oder irgendetwas Nötiges in oder an seinem Wagen zu tun. Es war eine langsame Arbeit, ja, es war sehr langsam und mühsam. Aber was macht es schon aus, wie viele oder wie große Schwierigkeiten ein Mann hat, der sich entschlossen hat, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen? Halten die Störche oder die Wildgänse inne, um die Tausende von Meilen zwischen ihnen und ihrer fernen Heimat zu zählen, wenn die Zeit kommt, ihren Kopf nach Süden zu wenden? Halten die braunen Ameisen inne, um die Hunderttausende von Sandkörnern zu zählen, die sie durch ihre langen Gänge und verschlungenen Passagen tragen müssen, bevor sie sich tief genug eingegraben haben, um dem Frost des Mitwinters zu entkommen? Viele Tramps gegeben, aber noch nie einen, der die Arme hochgeworfen und geschrien hatte: »Ich geb auf!« Und sollte ich der Erste sein, der das tat? Niemals. Nicht einmal, wenn es bedeutete, das gute alte Schloss Tramp nie wiederzusehen. Eines Morgens, als wir im Serpentinenfahren ein besonders unangenehmes Stück Bergstraße hinauffuhren, drehte sich Iwan plötzlich um und rief, ohne auch nur den Hut abzunehmen, aus: »Kleiner Baron, ich lege heute die letzte Meile der 100 zurück. Wenn du noch weiter nach Norden willst, musst du dir einen anderen Kutscher mieten, hörst du?« »Schweig«, sagte ich streng, denn der Bursche war in einen sehr wichtigen Gedankengang eingedrungen. Auch Bulger ärgerte sich über die Unverschämtheit des Mannes, knurrte und zeigte seine Zähne. »Aber, kleiner Baron, hören Sie auf die Vernunft«, fuhr er in einem respektvolleren Ton fort und nahm seine Mütze ab. »Meine Leute werden mich zurückerwarten. Ich habe es meinem Vater versprochen. Ich bin ein pflichtbewusster Sohn.« »Nein, nein, Iwan«, unterbrach ich ihn scharf, »zügeln Sie Ihre Zunge, damit sie Ihrer Seele nicht schadet. So wisse denn, dass ich mit Ihrem Vater gesprochen habe, und er hat mir versprochen, dass Sie mit mir ein zweites Mal 100 Meilen gehen sollen, wenn es sein muss, aber unter der Bedingung, dass ich Ihnen den doppelten Lohn gebe. Das soll geschehen, und obendrein ein schönes Geschenk für Eure Golubtschika.« »Kleiner Baron, du bist ein harter Herr«, wimmerte der Mann. »Wenn dich die Laune packt, würdest du mir befehlen, in den Brunnen der Riesen zu springen, nur um zu sehen, ob er einen Boten hat oder nicht. Sankt Nikolaus, rette mich!« »Nein, Iwan«, sagte ich freundlich, »ich kenne kein Wort der Grausamkeit, obwohl ich zugebe, dass das Recht manchmal hart erscheint. Aber du bist zum Dienen geboren und ich zum Befehlen. Die Vorsehung hat dich arm und mich reich gemacht. Wir brauchen uns gegenseitig. Tu deine Pflicht und du wirst mich gerecht und rücksichtsvoll finden. Sei ungehorsam und du wirst feststellen, dass dieser kurze Arm von Illich bis Petersburg ausgestreckt werden kann.« Iwan wurde bei dieser versteckten Drohung blass. Aber ich hielt es für notwendig, sie auszusprechen, denn ich und auch Bulger witterten Verrat und Rebellion bei diesem ungehobelten Kerl, dessen gute Eigenschaft seine Liebe zu den Pferden war. Und es war immer meine Lebensregel, meine Augen weit für das Gute in einem Menschen zu öffnen und sie vor seinen Fehlern zu verschließen. Aber trotz der freundlichen Worte und der freundlichen Behandlung wurde Iwan immer mürrischer und launischer, sobald wir den 100. Meilenstein passiert hatten. Bulger beobachtete ihn mit einem Blick, der so fest und nachdenklich war, dass der Mann vor ihm fast zitterte. Von Stunde zu Stunde wurde er unruhiger und als wir eine Schenke am Straßenrand verließen, bemerkte ich zum ersten Mal, seit wir Illich auf dem Illich verlassen hatten, dass der Kerl zu viel Fusel getrunken hatte. Er ließ seine Zunge los und hob die Hand gegen seine Pferde, die er bis zu diesem Augenblick mit Liebkosungen und Kosenamen zu beladen pflegte. »Nehmen Sie sich vor Ihrem Kutscher in Acht, kleiner Baron«, flüsterte der Schankwirt. Er ist in einer rücksichtslosen Stimmung. Er würde nicht anhalten, wenn der Brunnen der Riesen vor ihm klaffen würde. Der heilige Nikolaus möge euch beschützen. Kapitel 3. Ivan wird immer lästiger. Holger beobachtet ihn genau. Sein feiger Angriff auf mich. Mein treuer Bulger als Retter. Ein Kutscher, der sich auszahlt. Wie ich an einen sicheren Ort gebracht wurde. In den Händen der alten Juliana. Der Brunnen der Riesen. Als wir für die Nacht anhielten, konnte ich den Mann nur durch die Androhung strenger Strafen bei meiner Rückkehr nach Illich dazu bringen, seine Pferde trocken zu reiben und sie ordentlich zu füttern und zu tränken. Aber ich stand über ihm, bis er seine Arbeit gründlich erledigt hatte, denn ich wusste, dass solche Pferde in diesem Land weder für Geld noch für Liebe zu haben waren, und wenn sie mit nassem Fell in der kalten Nachtluft lahmten, konnte das eine Woche Verzögerung bedeuten. Kaum hatte ich mich auf die harte Matratze geworfen, die der Wirt als das beste Bett im Haus bezeichnete, wurde ich durch lautes und ungestümes Gerede im Nebenzimmer geweckt. Ivan trank und stritt sich mit den Dorfbewohnern. Mit Pfeilen der Empörung in den Augen und dem treuen Bulger auf den Fersen stürmte ich ins Zimmer. In dem Moment, als Ivan uns erblickte, wich er halb im Ernst, halb im Scherz zurück und rief:
»Hey, seht euch das Matsunschik an! Der kleine Bengel, wie schlau er aussieht. Er erschreckt mich. Seht seine Augen, wie sie im Dunkeln funkeln. Seht euch den kleinen Dämon auf vier Beinen neben ihm an. Rettet mich, Brüder, rettet mich. Er wird mich in den Brunnen der Riesen stürzen. Marianka wird mich nie mehr sehen. Nie mehr. Rettet mich, Brüder.«
»Schweig, Bursche«, rief ich streng. »Wie kannst du es wagen, deinen dumpfen Verstand auf deinen Herrn zu hetzen? Geh sofort ins Bett, sonst lasse ich dich wegen deiner Trunkenheit vom Dorfpolizisten auspeitschen.«
Ivan kletterte auf das Dach des Backofens und streckte sich auf einem Schaffell aus. Dann wandte ich mich an den Schankwirt und verbot ihm, meinem Diener unter irgendeinem Vorwand noch etwas zu trinken zu geben.
»Ach, Wasser, Exzellenz«, rief der Wirt mit einer Geste des Ekels, »die Narren wissen nie, wann sie genug haben. Es ist nicht wichtig, was der Wirt zu ihnen sagen mag. Man sagt uns, wir sollen unseren eigenen Handel nicht verderben. Ah, sie wissen nicht, wann sie aufhören sollen. Ihre Kehlen sind so tief wie der Brunnen der Riesen.«
»Der Brunnen der Giganten, der Brunnen der Riesen«, murmelte ich vor mich hin, während ich mich wieder auf den Heusack warf, der denjenigen als Matratze diente, die es sich leisten konnten, dafür zu bezahlen. Es ist seltsam, wie diese Worte in jedem Bauernmund vorkommen, aber ich dachte zu diesem Zeitpunkt nicht weiter darüber nach. Der Schlaf übermannte mich, und mit meinem üblichen Gute-Nacht-Gruß an den älteren Baron und die gnädige Baronin, meine Mutter, fiel ich in ein süßes Vergessen. Es ist eine gute Sache, dass ich die Macht hatte, fast nach Belieben einzuschlafen, denn mit meinem unruhigen Gehirn, das immer pochte und pulsierte mit seiner eigenen Überfülle an Kraft, das immer an die dünnen Schädelplatten klopfte, die es bedeckten, wie ein gefangener Erfinder, der an seine Zellentür hämmerte und darum bat, mit seinen Plänen und Entwürfen ans Tageslicht gelassen zu werden, wäre ich einfach ein Wahnsinniger geworden. So aber befahl ich mit bloßer Gedankenkraft dem süßen Schlummer, mir zu Hilfe zu kommen, und dieser gute Engel war so gehorsam, dass ich nur die Zeit zu bestimmen brauchte, zu der ich erwachen wollte, und die Sache wurde auf die Minute genau erledigt. Was Bulger betraf, so tat ich nie so, als würde ich ihm irgendwelche Regeln auferlegen. Er machte es sich zur Gewohnheit, 40 Nickerchen zu machen, wenn er überzeugt war, dass mir keine Gefahr drohte. Und selbst dann bin ich halb geneigt zu glauben, dass er, wie eine ängstliche Mutter über ihr Kind, nie ganz beide Augen auf einmal schloss. Obwohl er bei Tagesanbruch völlig ausgenüchtert war, ging Ivan das Anschirren mit einer so schlechten Anmut an, dass ich ihn mehrmals zurechtweisen musste, bevor wir den Hof der Schenke verlassen hatten. Er war wie ein bösartiges, aber feiges Tier, das vor einem starken und festen Auge zurückschreckt, aber seine Gelegenheit abwartet, um sich auf dich zu stürzen, wenn du ihm den Rücken zukehrst. Ich machte Bulger nicht nur auf das Verhalten des Kerls aufmerksam und warnte ihn, sehr wachsam zu sein, sondern überprüfte auch vorsichtshalber die Zündladung der spanischen Pistolen, die ich in meinen Gürtel steckte. Kaum waren wir auf den Landweg hinausgefahren, weckte mich ein leises Knurren von Bulger aus einem Anfall von Nachdenklichkeit. Und diesem Knurren folgte ein so ängstliches Winseln meines vierfüßigen Bruders, als er seine sprechenden Augen zu mir erhob, dass ich hastig von einer Seite der Straße zur anderen blickte. Und siehe da, der verräterische Iwan unternahm absichtlich den Versuch, den Tarantass umzuwerfen und sich seiner erzwungenen Aufgabe, uns weiter zu transportieren, zu entledigen. »Schuft!« rief ich, sprang auf und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Ich erkenne sehr deutlich, was du vorhast, aber ich warne dich eindringlich. Wenn du noch einen Versuch unternimmst, deinen Wagen umzuwerfen, werde ich dich auf dem Platze, wo du sitzt, erschlagen.« Als einzige Antwort und mit blitzartiger Schnelligkeit versetzte er mir mit dem belasteten Ende seines Peitschenstockes einen Schlag mit der Hinterhand. Er traf mich voll an der rechten Schläfe und schickte mich wie ein Stück Blei auf den Boden des Tarantasses. Einen Augenblick lang raubte mir der furchtbare Schlag die Sinne, aber dann sah ich, dass der feige Schurke sich in seinem Sitz umgedreht hatte und die schwere Peitsche in der Absicht hochgeschwungen hatte, mich mit einem zweiten und kräftigeren Schlag zu beseitigen. Armer Narr! Er hatte die Rechnung ohne seinen Wirt gemacht. Denn mit einem Wutschrei stürzte sich Bulger auf seine Kehle wie ein Stein von einem Katapult und schlug seine Zähne tief in das Fleisch des Burschen. Er brüllte vor Schmerz und versuchte, diesen unerwarteten Feind abzuschütteln, aber vergeblich. Inzwischen war mir die schreckliche Gefahr, in der Bulger und ich schwebten, voll bewusst geworden, denn Iwan hatte seine Peitsche fallen lassen und griff nach seinem Scheidenmesser. Aber er ergriff es nicht, denn ein gut gezielter Schuss aus einer meiner Pistolen traf ihn in den Unterarm, denn ich wollte dem Mann nicht das Leben nehmen und ihn zerschmettern. Der Schock und der Schmerz lähmten ihn so sehr, dass er halb ohnmächtig gegen das Armaturenbrett fiel und dann ganz aus dem Wagen rollte, wobei er Bulger mit sich riss. Die Pferde fingen nun an zu bocken und zu stürzen. Ich sah nichts mehr. In meinen Ohren war ein Geräusch wie das Tosen von wütenden Wassern. Und dann erlosch das Lebenslicht ganz aus meinen Augen. Ich war ohnmächtig geworden. Es kam mir wie Stunden vor, dass ich dort auf dem Rücken auf dem Boden des Tarantasses lag, mit dem Kopf über die Seite hängend, aber natürlich waren es nur Minuten. Ich wurde durch ein Stechen in der linken Wange geweckt. Und als ich langsam wieder zu mir kam, entdeckte ich, dass es von dem Kies kam, den eines der Vorderräder des Tarantasses aufgewirbelt hatte, denn die Pferde galoppierten mit Höchstgeschwindigkeit dahin. Und auf dem Fahrersitz saß mein treuer Bulger, die Zügel zwischen den Zähnen, und stützte sich ab, um sie über den Rücken der Pferde zu spannen. Und als ich mich aufsetzte und meine Hand gegen meinen armen, verletzten Kopf drückte, brach die ganze Wahrheit über mich herein. In dem Moment, in dem Iwan zu Boden gegangen war, hatte Bulger seinen Griff um die Kehle des Burschen gelöst. Und bevor er die Chance hatte, wieder aufzustehen, war er auf den Kutschersitz gesprungen, hatte die Zügel mit den Zähnen ergriffen, sie straff gezogen und so dem Aufbäumen und Stürzen der verängstigten Tiere ein Ende gesetzt und sie auf den Weg gebracht, wobei der wütende Iwan sein Messer schwang und Verwünschungen über meinen und Bulgers Köpfe ausstieß, als er seine Pferde und den Wagen in der Ferne verschwinden sah. Jetzt drang ein wahnsinniges Geschrei an meine Ohren und ich erhaschte einen Blick auf ein halbes Dutzend Bauern, die, als sie diesen, wie sie meinten, leeren Tarantass mit seinen galoppierenden Pferden näher und näher kommen sahen, ihre Arbeit aufgegeben hatten und hinausstürmten, um ihn aufzuhalten. Beurteilen Sie Ihr Erstaunen, liebe Freunde, als Ihre Augen auf den ruhigen und geschickten Kutscher fielen, der sich auf dem Vordersitz abstützte und mit oft wiederholten Rückwärtsbewegungen seines Kopfes die Pferde anspornte, seinen geliebten Herrn immer weiter von dem Scheidenmesser des verräterischen Iwan wegzutragen. Als die Bauern die Tiere an den Köpfen packten und zum Stillstand brachten, taumelte ich auf die Füße und warf meine Arme um meinen lieben Bulgur. Er war mehr als zufrieden mit dem, was er getan hatte, und leckte mir mit manch kläglichem Stöhnen die zerschrammte Stirn. »Sankt Nikolaus, rette uns!« rief einer der Bauern und machte andächtig das Kreuzzeichen. »Aber wenn ich lang genug leben sollte, um den Brunnen der Riesen mit Kieseln zu füllen, würde ich nie mehr erwarten, so etwas zu sehen.« »Der Brunnen der Giganten, der Brunnen der Riesen«, murmelte ich vor mich hin, als ich einem der Bauern zu seiner Pritsche folgte, die etwas abseits der Straße stand, denn ich brauchte dringend Ruhe nach dem schrecklichen Erlebnis, das ich gerade gehabt hatte. Der Schlag von Iwans Peitschenstiel hatte mein Gehirn erschüttert und ich war erfahren genug in der Chirurgie, um zu wissen, dass die Verletzung sofortige Behandlung erforderte. Wie es der Zufall wollte, fand ich unter dem Dach des Bauern eine jener alten Frauen, vielleicht halbe Hexen, die für alles Rezepte haben und für jedes Leiden ein Kraut kennen. Nachdem sie den Schnitt, den der geladene Peitschenstiel gemacht hatte, untersucht hatte, murmelte sie: »Es ist nicht so breit wie der Berg und nicht so tief wie der Brunnen der Giganten, aber es ist schlimm genug, kleiner Meister.« »Schon wieder der Brunnen der Giganten«, dachte ich, als ich mich auf das beste Bett legte, das sie für mich machen konnten. »Ich frage mich, wo er wohl ist, der Brunnen der Riesen, und wie tief er ist, und wer das Wasser trinkt, das daraus geschöpft wird.« Kapitel 4. Meine Wunde heilt. Juliana spricht über den Brunnen der Riesen. Ich beschließe, ihn zu besuchen. Vorbereitungen für den Aufstieg ins Gebirge. Was Juliana und mir passierte. Reflexion und dann Aktion. Wie ich es schaffte, den Aufstieg ohne Juliana als Führer fortzusetzen. Es dauerte etwa einen Tag, bis ich wieder richtig gehen konnte, und in der Zwischenzeit unternahm ich ungewöhnliche Anstrengungen, um mein Gehirn ruhig zu halten. Aber trotz allem, was ich tun konnte, durchfuhr mich bei jeder Erwähnung des Riesenbrunnens durch einen der Bauern ein seltsamer Schauer, und ich ertappte mich plötzlich dabei, wie ich auf dem Gang auf und ab lief und immer wieder die Worte wiederholte: Riesenbrunnen, Gigantenbrunnen. Bulger war sehr beunruhigt und beobachtete mich mit einem höchst verwirrten Blick in seine liebevollen Augen. Ich glaube, er ahnte, dass der grausame Schlag von Iwans Peitschenstiel mein Denkvermögen verletzt hatte, denn manchmal stieß er ein leises, klagendes Wimmern aus. In dem Augenblick aber, in dem ich ihn beachtete und mich mehr wie ich selbst verhielt, tänzelte er in der wildesten Freude um mich herum. Da ich die Bauern angewiesen hatte, Iwans Pferde zurück nach Illich auf den Illich zu treiben, bis sie diesem Schurken begegnen und sie ihm ausliefern sollten, war ich nun ohne jedes Mittel, meine Reise nach Norden fortzusetzen, es sei denn, ich machte mich, wie viele meiner berühmten Vorgänger, zu Fuß auf den Weg. Sie hatten jedoch längere Beine als ich und waren im Verhältnis zu ihrer Größe nicht mit einem so schweren Gehirn beladen, das zudem kaum jemals schlief, zumindest nicht richtig. Ich war zu ungeduldig, die Pforten zur Welt innerhalb einer Welt zu erreichen, um über eine staubige Landstraße zu stapfen. Ich brauchte Pferde und einen anderen Tarantass oder wenigstens einen Bauernkarren. Ich muss weiterkommen. Mein Kopf war jetzt ganz geheilt und mein Fieber war weg. »Höre, kleiner Herr«, flüsterte Juliana, so hieß die alte Frau, die sich um mich gekümmert hatte, »du bist nicht, was du zu sein scheinst. Ich habe so etwas wie dich noch nie gesehen. Wenn du wolltest, glaubte ich, du könntest mir sagen, wie hoch der Himmel ist, wie dick die Berge sind und wie tief der Brunnen der Riesen ist.« Ich lächelte und dann sagte ich, »Hast du jemals aus dem Brunnen der Riesen getrunken, Juliana?« Darauf wackelte sie mit dem Kopf und stieß ein leises Klucksen aus. »Höre, kleiner Meister«, flüsterte sie dann, trat dicht an mich heran und hielt einen ihrer langen, knochigen Finger hoch. »Du kannst mich nicht überlisten. Du weißt, dass der Brunnen der Riesen keinen Boden hat.«
»Keinen Boden?«
wiederholte ich atemlos, während mir Don Fums geheimnisvolle Worte »Das Volk wird es dir sagen« durch den Kopf schossen.
»Keinen Grund, Juliana?«
»Nur wenn deine Augen besser sind als meine, kleiner Herr«, murmelte sie und nickte langsam mit dem Kopf.
»Hör zu, Juliana«, platzte ich ungestüm heraus. »Wo ist dieser bodenlose Brunnen? Du sollst mich zu ihm führen. Ich muss ihn sehen. Komm, lass uns sofort aufbrechen. Du sollst für deine Mühen gut belohnt werden.«
»Nein, nein, kleiner Gebieter, nicht so schnell«, antwortete sie. »Es ist weit oben in den Bergen. Der Weg ist steil und zerklüftet. Die Pfade sind schmal und gewunden. Ein falscher Schritt könnte den sofortigen Tod bedeuten. Wäre da nicht eine starke Hand, die dich rettet? Gib den verrückten Gedanken auf, jemals dorthin zu gelangen, es sei denn auf den kräftigen Schultern eines Bergsteigers.«
»Ach, gute Frau«, erwiderte ich, »du hast gerade gesagt, dass ich nicht bin, was ich zu sein scheine, und du hast es treffend gesagt.
So wisse denn, du siehst vor dir den weltberühmten Reisenden Wilhelm Heinrich Sebastian von Trump, der gemeinhin Kleiner Baron Trump genannt wird. Das, obwohl ich von kleiner Statur und zerbrechlichen Gliedern bin, doch alles, was von mir ist, aus Eisen ist. Da, Juliana, da ist Gold für dich. Nun führe mich zum Brunnen der Giganten. Sachte, sachte, kleiner Baron, flüsterte fast die alte Bäuerin, als sich ihre verschrumpelte Hand um das Goldstück schloss. Ich habe dir nicht alles gesagt, denn weit und breit weiß kein Lebewesen außer mir, wo der Brunnen der Riesen ist. Frag sie, und sie werden sagen, er ist dort oben in den Bergen, weit oben unter dem Dachvorsprung. Das ist alles. Das ist alles, was sie dir sagen können. Aber, kleiner Meister, ich weiß, wo es ist, und das Kraut, das deinen verletzten Kopf geheilt und dich durch die Kühlung deines Blutes vor dem sicheren Tod bewahrt hat, wurde von mir am Rande des Brunnens gepflückt. Diese Worte versetzten mir einen Schauer der Freude, denn nun fühlte ich, dass ich auf dem richtigen Weg war, dass sich die Worte des großen Meisters aller Meister, Don Fum, erfüllt hatten. Das Volk wird es dir sagen. Ja, die Menschen hatten es mir gesagt, denn nun gab es nicht mehr den leisesten Schatten eines Zweifels in meinem Kopf, dass ich das Portal zur Welt in der Welt gefunden hatte. Juliana sollte mein Führer sein. Sie wusste, wie sie sich den engen Pass hinaufwinden konnte, wie sie überhängenden Felsen auswich, die bei einer bloßen Berührung herunterstürzen könnten, wie sie die Stufen fand, die die Natur in die Seiten der felsigen Brüstungen gehauen hatte, und wie sie ihren Weg sicher durch Klüfte und Schluchten fortsetzen konnte, deren Eingänge selbst für gewöhnliche Augen unsichtbar sein konnten. Um die abergläubischen Bauern freundlich zu stimmen, gab ich bekannt, dass ich mich in die Berge begeben würde, um Kuriositäten für mein Kabinett zu suchen, und bat sie, mir Seile und Geräte zu besorgen und zwei gute, kräftige Burschen, die sie für mich tragen sollten, mit dem Versprechen einer großzügigen Bezahlung für diese Dienste. Sie beeilten sich, mich mit allem zu versorgen, was ich verlangte, und wir brachen bei Tagesanbruch zum Bergpfad auf. Juliana war, um nicht als Teil der Gruppe zu erscheinen, im Mondlicht vorausgegangen und hatte ihren Leuten erzählt, dass sie bestimmte Kräuter sammeln wollte, bevor die Sonnenstrahlen sie trafen und den heilenden Tau trockneten, der ihre Blätter benetzte. Alles verlief gut, bis die Sonne weit über unseren Köpfen stand, als ich plötzlich einen durchdringenden Schrei einer Frau hörte, die sich als Juliana herausstellte. In einem Augenblick oder so war das Rätsel gelöst. Die alte Schreckschraube kam den Berg hinuntergestürzt, ihr dünnes, graues Haar flatterte im Wind. Ihre Hände waren hinter ihr gefesselt und zwei junge Bauern mit Birkenruten schlugen sie bei jeder Gelegenheit.
Kehrt um, Brüder!« riefen sie meinen beiden Männern zu. »Der kleine Zauberer dort hat sich mit dieser alten Hexe zusammengetan. Sie sind auf dem Weg zum Brunnen der Giganten. Sie werden uns ein Heer von dunklen Mächten auf den Hals hetzen. Wir werden alle verhext sein. Schnell!« »Schnell, schnell! Legt die Lasten ab, die ihr tragt, und folgt uns!«
Die beiden Männer warteten nicht auf ein zweites Gebot, und indem sie das Gepäck auf den Boden warfen, verschwanden sie alle blitzschnell. Aber noch einige Augenblicke lang konnte ich die Schreie der armen Juliana hören, als diese jungen Unglücklichen die alte Frau mit ihren Birkenruten schlugen. »Nun, liebe Hörer, was sagt ihr dazu? War ich nicht wahrlich in einer angenehmen Lage?« Allein mit Bulger in dieser wilden und düsteren Berggegend, die schwarzen Felsen wie stirnrunzelnde Riesen und Unholde über unseren Köpfen hängend, mit den Zwergkiefern als Haare, den weißen Moosbüscheln als Augen, den riesigen klaffenden Rissen als Münder und den knorrigen und verdrehten Wurzeln als schreckliche Finger, bereit, nach meinem armen, kleinen, schwachen Körper zu greifen. Fiel ich zitternd um? Habe ich mich beeilt, diesen feigen Seelen den Berghang hinunter zu folgen? Habe ich den Zapfen meines Mutes ein einziges Loch tiefer geschoben? Ich nicht. Sonst wäre ich meines Namens nicht würdig gewesen. Ich warf mich in voller Länge auf ein Moosbett, rief Bulger an meine Seite und schloss die Augen vor der Außenwelt. Ich hatte von großen Männern gehört, die sich um die Mittagszeit ins Bett legten, um sich den Gedanken hinzugeben. Und ich hatte es selbst oft getan, bevor ich davon gehört hatte, dass sie es taten. In 15 Minuten nach der Uhr der Natur
die Sonne schien auf das Gesicht des Berges, hatte ich das Problem gelöst. Jetzt gab es zwei Schwierigkeiten, die mir ins Angesicht starrten, nämlich jemanden zu finden, der mir den Weg auf den Berg zeigte, und wenn dieser Körper meine Ausrüstung nicht tragen konnte, dann jemanden zu finden, der es konnte. Plötzlich fiel mir ein, dass ich am Fuße des Berges ein paar Rinder grasen sah und dass diese Rinder ganz besondere Jochs trugen. »Wozu sind diese Joche da?«, fragte ich mich, denn sie waren von einer ganz anderen Machart als alle, die ich je gesehen zu haben glaubte, und bestanden aus einem dicken hölzernen Kragen, von dessen Unterseite zwischen den Vorderbeinen des Tieres ein gerades Stück Holz nach hinten ragte, das mit einem eisernen Dorn versehen war, der auf den Boden zeigte. Oben war das Joch mit einem Lederriemen an die Hörner des Tieres gebunden. Solange also das Tier seinen Kopf in natürlicher Haltung hielt oder ihn sogar zum Grasen senkte, wurde das Joch nach vorne gezogen und der Haken vom Boden ferngehalten. Aber in dem Moment, in dem das Tier seinen Kopf in die Luft hob, wurde der Haken sofort in den Boden geworfen und es wurde daran gehindert, einen weiteren Schritt vorwärts zu machen. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen vielleicht oder auch nicht, dass ein Tier mit gespaltenen Hufen, wenn es eine steile Böschung hinaufsteigt, im Gegensatz zu einem Tier mit festen Hufen, den Kopf in die Luft wirft, anstatt ihn zu senken, und deshalb wurde mir sofort klar, dass der Zweck dieses Jochs darin bestand, die Rinder daran zu hindern, die Seiten des Berges hinaufzuklettern und sich zu verlaufen. Aber warum sollten sie die Berghänge hinaufklettern wollen? Ganz einfach! Weil dort oben eine Art Gras oder Kraut wuchs, das für sie eine Delikatesse war. Und da ich wusste, welche Risiken die Tiere eingehen und welche Strapazen sie auf sich nehmen, um einen bevorzugten Weideplatz zu erreichen, kam mir sofort der Gedanke, dass sie mich gerne mitnehmen würden, wenn ich es ihnen ermöglichen würde, ihre Lieblingsspeise zu erreichen. Gesagt, getan. Es dauerte nicht lange, bis ich ihre Joche von den Hörnern löste und die Haken unter ihren Körpern festband, sodass ihr Weg den Berg hinauf nicht behindert wurde. Sie waren hocherfreut, so unerwartet von dem hässlichen Hindernis befreit zu sein, das ihnen nur erlaubte, die begehrten Weideplätze aus der Ferne zu betrachten, und nachdem ich mir einen passenden Zügel zurechtgeschnitten hatte, begann ich wieder den Berg hinaufzusteigen und trieb meine neuen Freunde gemächlich vor mir her. Als ich die Stelle erreichte, an der die abergläubischen Bauern das Geschirr zu Boden geworfen hatten, lud ich es auf den Rücken des sanftmütigsten Tieres der Gruppe und war bald wieder auf dem Weg.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.